ja die doch größte Reform des deutschen Bilanzrechts der letzten 20, 30 Jahre mal kurz Revue passieren zu lassen und zu schauen im Endeffekt, ob da Arbeitsfelder für uns entstehen, ob Themen aufkommen oder Weiterentwicklungsbedarf besteht. Und da gibt es mittlerweile ja durchaus ein paar Untersuchungen, aber wir haben natürlich einen hier im Kreis, der an einer dieser Studien und Analysen beteiligt war, und deshalb war die Idee, Sie zu bitten, Herr Oser, ob Sie Ihre Studie hier mal vorstellen können und vielleicht uns ins Thema reinhelfen, sozusagen.
Sehr gerne. Wir haben bei uns im Hause zusammen mit der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und dann später auch mit dem BDI das Ziel verfolgt, nachdem dieses Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz ja eine relativ lange Historie hatte, auch teilweise kontrovers diskutiert wurde, auch verschiedentlich einen Richtungswechsel vollzogen hat, uns einfach mal die ersten Abschlüsse von nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften anzusehen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund für die anstehende Aufstellungs- und Prüfungssaison, also jetzt 2011, rechtzeitig vielleicht schon die ersten Beobachtungen machen zu können. Man hat ja gesehen, dass punktuell Einzelfragen untersucht wurden, wie zum Beispiel der Herr, von der Humboldt-Universität? Bitte? Der Herr Gassen, genau, der hatte in der Betrieb, hatte der eine Veröffentlichung gemacht zum Thema Pensionsrückstellungen. Dort waren das aber vor allem solche Erstanwender, die also schon vorzeitig das BILMOG angewandt haben. Da war zum Beispiel auch bemerkenswert für uns zu sehen, dass der Unterschiedsbetrag, der bei den Pensionsrückstellungen infolge der Anwendung der neuen Bewertungsgrundsätze entsteht und der ja in der Regel positiv und teilweise auch wesentlich war, bei 2/3 der Unternehmen sofort im Ergebnis berücksichtigt wurde. Also man gerade nicht diese Verteilungsregelung in Anspruch genommen hat. Wobei man natürlich da immer sagen muss, gerade die zuerst oder die vorzeitig das BILMOG angewandt haben, das ist eben vielleicht auch eine Gruppe von Unternehmen, die nicht typisch ist. Und vielleicht, das war mal so eine Überlegung, das könnten halt auch Unternehmen sein, die ohnehin vielleicht nicht so ein gutes Ergebnis hatten. Und dann hat man halt alles einmal verarbeitet. Also was ich sagen will, ist einfach, man hat viel gelesen. Da ist auch viel kommentiert worden. Wir wollten jetzt einfach mal sehen, wie geht die Praxis mit diesem Thema um. Und wir haben ganz bewusst eben mittelständische Unternehmen, nicht kapitalmarktorientierte Unternehmen uns angeschaut, weil eben die meisten Studien doch zu kapitalmarktorientierten Gesellschaften und zur internationalen Rechnungslegung veröffentlicht werden. Gerade diese Unternehmen sind ja auch der primäre Adressat des Bilanzrechtsmodernisierungsgesetzes. Unsere erste Überlegung war dann seinerzeit, wir wollten uns die Einzelabschlüsse dieser Unternehmen anschauen und haben dann mit großem Interesse festgestellt, dass die Einzelabschlüsse nicht verfügbar sind. Und das liegt eben daran, dass die Unternehmen eben die Erleichterungen des Paragraphen 264 Absatz 3, Absatz 4 des 264b etc. in Anspruch nehmen. Also das war für mich auch mal eine interessante Beobachtung, dass diese Erleichterungen schon flächendeckend genutzt werden. Also mal so vereinfacht gesprochen, es gibt so circa 4000 Abschlüsse, Konzernabschlüsse, nicht kapitalmarktorientierte Gesellschaften. Aus denen haben wir eine Stichprobe von 2000 Unternehmen genommen. Und wenn wir dann mal die Einzelabschlüsse dieser Unternehmen uns angeschaut haben, dann waren von 10 Abschlüssen war einer available. Und 9 waren nicht da. Und das war eben immer zulässigerweise Nicht-Offenlegung infolge der Inanspruchnahme dieser Erleichterungen. Und deshalb blieb uns gar nichts anderes übrig, als auf den Konzernabschluss zu rekurrieren. Wir haben dann oder mussten dann Stichtag 1.9.2011 einen Cut machen, um eben rechtzeitig noch vor dem Jahreswechsel die Ergebnisse präsentieren zu können, damit sie eben available sind. Denn die Abschlüsse werden eben im Zweifel erst bis gegen Ende des Jahres 2011 offengelegt. Und deshalb haben wir insgesamt dann 132 Konzernabschlüsse nicht kapitalmarktorientierter Gesellschaften untersucht, haben die auch nochmal nach Branchen systematisiert und nach eigens definierten Größenklassen, um einfach zu sehen, gerade zum Beispiel bei immateriellen Vermögensgegenständen, ob man da branchenspezifisch Unterschiede beobachten kann. Wir haben dann, das ist auf der Seite 4 dieser Präsentation, uns die aufgeführten Bilanzierungsfelder angesehen, also immaterielle Vermögensgegenstände. Da war insbesondere die Frage, inwieweit wird dieses Wahlrecht, das der Gesetzgeber eröffnet, in Anspruch genommen. Wir haben uns beim Eigenkapital angesehen, insbesondere die Umstellungseffekte, also mal zu sehen, inwieweit wird Ergebnis und Eigenkapital des ersten Jahres durch die erstmalige Anwendung des BILMOG beeinflusst. Wir haben dann ja bei sonstigen Rückstellungen, Pensionsrückstellungen, ein ganz neues Bewertungsregime und damit auch erhebliche Umstellungseffekte. Da wollten wir mal schauen, wie die sich konkret ausgewirkt haben. Dann natürlich latente Steuern, ganz prominentes Thema. Und dann Bewertungseinheiten, da war eben eine spannende Frage, inwieweit Unternehmen dieses Wahlrecht für ökonomische Sicherungsbeziehungen, keine Bewertungseinheiten bilden zu müssen, in Anspruch nehmen oder nicht. Dann, weil das ein Thema war, das den Gesetzgeber im Zuge des BILMOG sehr beschäftigt hat, die Konsolidierung von Zweckgesellschaften. Einmal zu sehen, in welchen Bereichen gibt es Zweckgesellschaften. Und dann so eine Frage, die mich selber so ein bisschen beschäftigt hat, über den DAS 19 war die Frage der Konsolidierung von Unterstützungskassen. Da gibt es also zumindest interessante Beobachtungen meines Erachtens. Aber um es vielleicht schon mal vorwegzunehmen, Unterstützungskassen sind jedenfalls ausweislich unserer Untersuchung flächendeckend nicht konsolidiert worden. Sie wurden zwar als Zweckgesellschaften qualifiziert, aber unter Hinweis auf den 296 Absatz 2, also Wesentlichkeit, flächendeckend nicht konsolidiert. Ich habe da persönlich so gewisse Vermutungen, aber das sind eher dann Spekulationen. Und dann haben wir uns angeschaut, ob die Anhangangaben akkurat gemacht wurden, natürlich vor allem so interessante wie außerbilanzielle Geschäfte, marktübliche oder marktunübliche Geschäfte, aber auch zum Beispiel zu den Anhangangaben, Stichwort Überleitungsrechnung. Man muss vielleicht auch dazu sagen, wenn man ein solches Projekt macht, bei nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften muss man, sagen wir mal so, von seiner ersten Euphorie ein bisschen Abstand nehmen. Denn man muss natürlich sehen, die nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften sind, was ihre allgemeine Tendenz, Informationen offenzulegen, betrifft, eher zurückhaltend. Und wenn man auch sieht, die Größenordnungen dieser Unternehmen, die wir hatten, dann muss man halt sagen, da beobachtet man durchaus verständlich, dass die Unternehmen sich auf ein Minimum reduzieren. Also anders als die kapitalmarktorientierten, sagen wir, sich nicht versuchen, auch über die Finanzberichterstattung nach außen zu präsentieren. Das heißt, da ist die Information deutlich weniger und viele Fragen, die einem interessieren, muss man dann irgendwann aus den Fragebögen streichen, weil man nämlich sieht, dass die Information nicht da ist. Da muss man dann manchmal lediglich fragen, gibt es das, ja oder nein? Das ist schon mal eine Untersuchung. Während die IFRS-Rechnungslegung natürlich viel mehr Auswertungsmöglichkeiten eröffnet. Also insofern muss man sagen, darf man auch aus den Abschlüssen nicht allzu viel erwarten. Ich will dann einfach mal beginnen. Ich habe die Präsentation seinerzeit mal gemacht für dieses Berliner Bilanzforum des BDI. Ich habe da also nur so ausgewählte Aspekte mal zusammengetragen, die unseres Erachtens interessant sind. Und mit Blick auf das Thema immaterielle Vermögensgegenstände, Entwicklungskosten, haben wir festgestellt, dass dieses Aktivierungswahlrecht im Wesentlichen ignoriert wird. Nur 4% der untersuchten Konzerne haben von dem Wahlrecht, Entwicklungskosten zu aktivieren, Gebrauch gemacht. Das kann natürlich unterschiedliche Gründe haben. Die Übergangsregelungen sagen ja auch, man darf nur die Entwicklungskosten aktivieren für Entwicklungen, die nach dem 31.12.2009 begonnen wurden. Aber man muss ganz nüchtern sagen, dieses Wahlrecht ist nicht in Anspruch genommen worden. Vermutung ist eben der Aufwand, insbesondere vielleicht für das Projektcontrolling und vielleicht auch der Aspekt, dass auch Banken, sagen wir, solche unsicheren Posten, so ähnlich wie den Geschäfts- oder Firmenwert, tendenziell einfach mit dem Eigenkapital verrechnen. Und deshalb ist eigentlich für diese Kategorie von Unternehmen jedenfalls nicht sinnvoll ist, sagen wir, den Aufwand, der damit einhergeht, in Kauf zu nehmen. Mit Blick auf Branchen hatten wir gedacht, dass zumindest vielleicht so im Bereich Automobil Industrie, Automobilzuliefererindustrie, da vielleicht dieses Aktivierungswahlrecht verstärkt in Anspruch genommen wird, konnten wir allerdings auch nicht feststellen, wenngleich man da vielleicht sagen muss, dass eben die untersuchte Stichprobe vielleicht auch hätte größer sein müssen, um da vielleicht verlässlichere Aussagen machen zu können. Also wir haben das im Grunde genommen so zusammengefasst, dass wir sagen, der Gesetzgeber hat hier ein Angebot gemacht, sich auch internationaler zu präsentieren. Das Angebot wurde von den Bilanzierenden, jedenfalls die wir untersucht haben, nicht genutzt. Dann haben wir uns angeschaut, welche Auswirkungen die Umstellung auf das Bilmog auf das Eigenkapital hatte und haben da zunächst mal festgestellt, dass das Eigenkapital sich im Durchschnitt um 2% auf 27% erhöht hat. Und wenn man mal die Umstellungseffekte differenziert zwischen erfolgswirksam und erfolgsneutral, dann hat man gesehen, dass 68% der untersuchten Unternehmen einen AO-Aufwand ausgewiesen haben. Also zum Beispiel aus der Erhöhung der Pensionsrückstellungen. Und der Effekt, sagen wir, den dieser AO-Aufwand bei den untersuchten Konzernen hatte, war so 18% des Ergebnisses vor Steuern. Und dass 12% der untersuchten Konzerne eben einen AO-Ertrag ausgewiesen haben. Und der Effekt dieses AO-Ertrags bei den untersuchten Unternehmen 12% des Ergebnisses vor Steuern war. Neben diesen erfolgswirksamen Umstellungseffekten gab es dann auch noch erfolgsneutrale. Und da hat man gesehen, dass 29% der untersuchten Konzerne einen positiven erfolgsneutralen Umstellungseffekt hatten, also die Rücklagen erhöht wurden, zum Beispiel aus der Auflösung von Aufwandsrückstellungen, aber zum Beispiel auch aus der Auflösung von sonstigen Rückstellungen. Die wurden ja auch erfolgsneutral mit den Gewinnrücklagen verrechnet. Also da war, glaube ich, so eher die Beobachtung, dass jedenfalls die Auswirkungen, die befürchteten Auswirkungen auf das Eigenkapital so spektakulär nicht waren, wie man das vielleicht ursprünglich erwartet hat. Genau. So, dann auf der Seite 6, genau, habe ich nochmal zusammengetragen, die absolute Veränderung des Anteils der Pensionsrückstellung an der Bilanzsumme, wo man also dann untersucht hat, bei welchen Konzernen sich dieses Verhältnis Pensionsrückstellung zu Bilanzsumme um weniger als 5% verändert hat, respektive minus 5 bis minus 0,5%. Und man sieht jedenfalls, denke ich, auch aus der Übersicht, dass die Auswirkungen der Veränderung der Pensionsrückstellung gemessen an der Bilanzsumme nicht so spektakulär sind. Man muss vielleicht bei den Pensionsrückstellungen auch noch hinzusagen, dass eben gerade durch die Einführung dieses Instituts des Deckungsvermögens natürlich auch die Veränderung der Pensionsrückstellung etwas relativiert wurde. Weil, das muss man schon sagen, auch bei mittelständischen Unternehmen es durchaus Deckungsvermögen gibt. Ich denke da mal gerade so an Rückdeckungsversicherungen. Und diese Möglichkeit, Deckungsvermögen zu bilden, die wurde durchaus in Anspruch genommen. Also das ist eigentlich so die Beobachtung, die wir gemacht haben. Wenn Unternehmen so neuere, aus der internationalen Rechnungslegung bekannte Bilanzierungskonventionen anwenden, dann ist es die Schaffung von Deckungsvermögen, die dann mit den Pensionsrückstellungen verrechnet werden müssen. Und hier spielt sicherlich auch noch mit, dass wir bei den Pensionsrückstellungen eben die Möglichkeit hatten, den Unterschiedsbetrag über 15 Jahre zu verteilen. Und ich glaube, anders als in der Untersuchung von dem Herrn Gassen haben wir schon beobachtet, dass die Unternehmen dieses Wahlrecht in Anspruch nehmen. Also nicht so wie bei ihm zwei Drittel sofort den gesamten Unterschiedsbetrag mit dem Ergebnis verrechnen. So, dann hat man auch gesehen, zum Beispiel auf Folie 7, dass wir nach altem HGB eigentlich so eine gewisse Dominanz des, ich nehme mal an, steuerlichen Teilwertverfahrens hatten, während die Unternehmen jetzt heutzutage doch ganz überwiegend das Anwartschaftsbarwertverfahren anwenden, das meines Erachtens wohl auch zu einer gleichmäßigeren Verteilung des Aufwandes führt, auch international üblicher ist. Also hier sieht man jetzt schon vor dem Hintergrund der Abtrennung von Handels- und Steuerbilanz bei den Pensionsrückstellungen, dass dieses Teilwertverfahren für handelsrechtliche Abschlüsse eigentlich nur noch eine geringe Bedeutung hat. Was natürlich für uns immer auch interessant ist, ist die Frage, welche Bewertungsparameter die Unternehmen zugrunde legen. Das ist jetzt vielleicht gerade mit Blick auf die Zinssätze natürlich nicht mehr so spannend wie früher, zumal viele Unternehmen auch von diesem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben, bei dem fristenadäquaten Zinssatz eben dieses Wahlrecht zugrunde zu legen, den Zinssatz für 15 Jahre zugrunde zu legen. Also dieses Wahlrecht wurde auch, sagen wir, in großem Umfang in Anspruch genommen. Als wir mal vielleicht in der Tabelle in der Spalte Maximum bei Zinssatz 6% gelesen haben, da wussten wir dann nicht, ob das ein Kandidat war, der möglicherweise noch nichts von diesen Tabellen der Deutschen Bundesbank gehört hat oder ob das einfach zufällig 6% im konkreten Einzelfall waren. Also für uns ist es eben deshalb immer mal wichtig, auch gerade so Lohn-Gehaltstrends, Rententrends zu sehen, in welchen Bandbreiten, sagen wir mal, ereignet sich das, dass man da auch vielleicht bei konkreten Einzelfällen einfach mal so ein gewisses Benchmark hat. Das nächste Thema sind latente Steuern. Und da muss man jetzt natürlich dazu sagen, im Konzernabschluss sind das latente Steuern einmal nach 274 aus Einzelabschlüssen und 36 aus Konsolidierungsmaßnahmen. Und da war eine Überlegung, die wir hatten, gibt es denn bei dieser einmal Gesamtdifferenzenbetrachtung, aber auch bei der Betrachtung von latenten Steuern aus Einzelabschlüssen, HB1 Steuerbilanz, aus HB2 zu HB1 und zwischen Summenabschluss und Konzernabschluss. Das sind ja drei unterschiedliche Kategorien latenter Steuern. Gibt es da in der Gesamtschau aktive Überhänge oder passive Überhänge? Und das war, glaube ich, für uns deshalb interessant, weil man ja im Zuge des Pilmux manchmal die Vermutung geäußert hat, man kann da zwar sehr subtil Bilanzunterschiede ermitteln, aber am Ende des Tages kommt immer eigentlich so ein Aktivüberhang raus, für den dann ein Wahlrecht besteht. Das ist natürlich vor allem eine Überlegung, die aus dem Einzelabschluss kommt. Aber da haben wir jetzt zumindest mal gesehen, dass jedenfalls für Konzernabschlüsse mit 67% es einen solchen Aktivüberhang gibt, aber immerhin in 33% der Fälle einen Passivüberhang. Sodass man also auch sagen muss, man kann eben nicht so per se sagen, dass da regelmäßig ein Aktivüberhang resultiert. Eine Frage, die wir aus den Abschlüssen nicht so gut identifizieren konnten, ist, die uns auch immer noch so ein bisschen beschäftigt, ist die Frage, wenn ich zum Beispiel aktive latente Steuern aus Einzelabschlüssen habe, zum Beispiel HB1 oder HB2, und dann noch aktive latente Steuern aus Konsolidierungsmaßnahmen, dann gilt ja für die ersteren ein Ansatzwahlrecht und für die letzteren eine Ansatzpflicht. Und da war vor allem auch so mal die Frage, muss ich denn für die latenten Steuern aus HB1 und HB2 sozusagen einen Topf bilden und für die aus Konsolidierungsmaßnahmen einen zweiten Topf und kann die lediglich, wie das Gesetz sagt, zusammenfassen? Also woraus ich jetzt schließen würde, ich addiere sie. Oder kann ich alle Differenzen aus allen Rechenwerken, Handelsbilanz, Steuerbilanz, HB1, HB2, Summenabschluss, Konzernabschluss, einfach alle zusammennehmen und ziehe dann mal einen Schlussstrich. Also das war aus den Abschlüssen nicht erkennbar. Ich meine, dass es Publikationen gibt, die dahingehend zu sagen, man kann alle Differenzen sozusagen konsolidiert betrachten, also alle zusammennehmen und dann, also nicht jetzt aus Münster.
Es gibt aber auch andere.
Ja, das stimmt. Also wie gesagt, aber das war aus den Abschlüssen jedenfalls nicht erkennbar. Das wäre mal interessant gewesen, zu wissen, wie die Unternehmen das eigentlich verstanden wissen wollen. Ja, und dann die nächste Frage, die wir untersucht haben, wird der Betrag der latenten Steueraufwendungen und Erträge gesondert ausgewiesen? und bejahendenfalls wo. Also da hat man eben gesehen, ein Drittel der Unternehmen weist diese Steueraufwendungen und Erträge in der GNV aus, 41% nur im Anhang. Ich meine, der Gesetzestext spricht eigentlich davon, dass sie in der GNV auszuweisen wären. Und wenn wir dann gesehen haben, 25% weder in der GNV noch in der Bilanz oder Anhang, war jedenfalls unsere Vermutung, dass das ein gewisses Defizit ist. Wo wir, und das ist sicherlich so ein bisschen auch, sagen wir mal, Sinn der Studie gewesen, dass man zumindest für das nächste Jahr, also jetzt 2011er Abschlüsse, eben sieht, da ist ein bisschen Handlungsbedarf, da muss man also schon das gesetzliche Gebot umsetzen. Also das war ohnehin so eine Beobachtung bei den anderen Angaben, da ist sicherlich Verbesserungsbedarf, da ist doch einiges, sagen wir, nicht so umgesetzt worden, wie das eigentlich vonnöten gewesen wäre. Und nicht nur jetzt bei diesen kritischen Anhangangaben, sondern ganz allgemein, wo eben manche Dinge gefehlt haben oder eben erkennbar unvollständig waren. Dann, wie gesagt, ein ganz spannendes Thema, Bewertungseinheiten, Paragraph 254 und IDW RSH V 35. Da muss ich nochmal eine Korrektur machen. Die Zahl, zwei Drittel der Konzerne bilden keine Bewertungseinheiten, die ist, glaube ich, nicht richtig. Das sind 40%. Also das ist schon mal eine gewisse Relativierung. 40% der untersuchten Konzerne hatten in ihrem Abschluss darüber berichtet, dass sie ökonomische Sicherungsbeziehungen haben, die auch grundsätzlich, das mussten wir annehmen, als Bewertungseinheit hätten qualifizieren können. Und 40% von diesen Unternehmen haben keine Bewertungseinheiten gebildet, also anders gewendet, haben klassisch imparitätisch bilanziert und bewertet, haben also Verluste ausgewiesen, sei es Abschreibungen oder Drohverlustrückstellungen, die es realiter eigentlich nicht gibt. Immerhin aber 60% haben entsprechend dem Risikomanagement, entsprechend den ökonomischen Sicherungsbeziehungen auch Bewertungseinheiten abgebildet. Genau, ich bin dann ja fast schon bei den Zweckgesellschaften. Ich glaube, da ist jetzt diese Folie, die ich unlängst mal verwendet habe, leider nicht drin. Also wir haben zunächst mal gesehen, dass man doch ganz oder in vielen Fällen in den Konzernabschlüssen sieht, dass es Zweckgesellschaften gibt. Ich glaube, Hauptanwendungsbereich sind so Leasing-Objektgesellschaften, Objektgesellschaften mit Immobilien. Es waren aber, meine ich, so ca. 27% auch, die berichtet haben, dass es Unterstützungskassen gibt, die ja auch ausweislich des DIAS 19 Zweckgesellschaften sein können, die, würde man fast sagen, Zweckgesellschaften sind. Das waren auch fast durchweg Gesellschaften, die nicht im Jahr 2010 neu etabliert wurden, sondern die aus der Historie kamen, also die schon vor 2010 existierten, die aber dennoch erstmals konsolidiert wurden. Also man hat dann schon gesehen, dass die jetzt eben erstmals in den Konsolidierungskreis auch reinkamen. Nichtsdestotrotz, bei den Unterstützungskassen haben wir gesehen, dass die flächendeckend nicht konsolidiert wurden. Und während man ja früher eine Nichtkonsolidierung von Unterstützungskassen insbesondere unter Hinweis auf § 296 Absatz 1 Nummer 1 begründet hat, also dass ich beschränkt bin mit Blick auf das Vermögen der Unterstützungskasse, weil es eben nicht mehr ganz disponibel ist, hat man jetzt beobachtet, dass die Nichtkonsolidierung im Wesentlichen auf den Grundsatz der Wesentlichkeit gestützt wurde. Und es ist aber nicht so richtig erkennbar gewesen aus den Abschlüssen, ob die Unterstützungskassen per se so isoliert betrachtet unwesentlich sind für den Konzern oder ob lediglich die Einbeziehung der Unterstützungskasse in den Konzernabschluss mit den dann daran anknüpfenden Folgen keine wesentliche Auswirkung auf den Konzernabschluss hat. Letzteres, damit meine ich, wenn ich mal von dem Fall ausgehe, ein Arbeitgeber hat mittelbare Versorgungszusagen gemacht und hat eine Unterstützungskasse eingerichtet und überträgt auf die Unterstützungskasse Vermögen. Dann ist eine Frage, wo ich nicht ganz sicher bin, wie der DGS-19 das entschieden hat, aber ich habe es jetzt zumindest mal so interpretiert. Wir gehen davon aus, dass eine Unterstützungskasse die Verpflichtungen, die das Trägerunternehmen begründet hat, nicht bilanzieren kann. Also anders gewendet nochmal, das Trägerunternehmen bilanziert die Altersversorgungsverpflichtungen nicht wegen Artikel 28 Absatz 1. Das Trägerunternehmen hat ein Passivierungswahlrecht. Die U-Kasse hat meines Erachtens weder eine Zusage gemacht, noch hat sie eine Verpflichtung. Das ist zwar mit Blick auf das, auf die Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichtes, sagen wir vielleicht etwas zweifelhaft, aber wir haben das auch mal empirisch untersucht, also jetzt nicht hier, dass, ich würde mal sagen, 9 von 10 Unterstützungskassen keine Pensionsrückstellung ausweisen. Und das ist meines Erachtens eigentlich auch zutreffend. Und das bedeutet aber, wenn man mal die Konsolidierungsvorschriften auch des DGS-19 bemüht, dann bedeutet das, über die Konsolidierung der U-Kasse kommt eigentlich in den Konzernabschluss zunächst mal nur das Vermögen der U-Kasse rein. So, die Verpflichtung kommt aber weder aus dem Abschluss des Trägerunternehmens noch aus dem Abschluss der U-Kasse. Und jetzt kommt es zu diesem sogenannten Mismatch, wie ich das bezeichne. Der im Übrigen, ich habe das gerade unlängst mal gelesen, in der 5. Auflage des Beck'schen Bilanzkommentars, gerade der Grund dafür war, dass man für Unterstützungskassen ein Konsolidierungsverbot gefordert hat. So, und der DGS-19 sagt meines Erachtens, wenn jetzt das Vermögen in die Konzernbilanz mündet, dann muss ich mindestens in Höhe des Vermögens, sagen wir, Pensionsverpflichtungen in die Bilanz auch mit aufnehmen, damit ich zumindest, sagen wir, kein überschießendes Vermögen zeige. Und wenn aber dann dieses Vermögen der U-Kasse als Deckungsvermögen qualifiziert, ja, dann muss ich es im Konzernabschluss saldieren. Und das heißt, durch die Konsolidierung der Unterstützungskasse ändert sich jedenfalls mal in der Konzernbilanz und GNV zunächst mal nichts. Und das ist meine Vermutung, weshalb viele Unterstützungskassen nicht konsolidieren, weil sie sagen, es ist eine Zweckgesellschaft, der DGS-19 sagt auch, du musst sie konsolidieren, aber die Auswirkungen auf den Konzernabschluss sind jedenfalls dann, wenn das Vermögen Deckungsvermögen ist, eigentlich, jetzt mal cum grano salis, nicht da und deshalb, wie gesagt, keine Konsolidierung. Ob das angedacht war, weiß ich nicht, aber das war zumindest mal ein interessanter Befund.
Ja, vielleicht kann ich da noch ein bisschen Hintergrund aus dem DGS-19 mit beisteuern. Im DGS-19 ist ja diese Konsolidierungsausnahme zu 96 Absatz 1 Nummer 1 für Zweckgesellschaften ausgenommen, Ausnahme von der Ausnahme. Das heißt, ich kann mich bei Zweckgesellschaften nicht darauf berufen, dass ich unmittelbar in der Ausübung meiner Rechte beschränkt bin, weil ich ja typischerweise bei Autopilotmechanismen nicht unmittelbar überhaupt irgendwelche Rechte ausüben kann. Deswegen ist das, wie gesagt, draußen. Insofern bleibt von den Ausnahmetatbeständen eigentlich nur noch die Unwesentlichkeit über, wenn ich nicht konsolidieren möchte. Im 19er selber ist ja für Unterstützungskassen eine etwas merkwürdige Passage aufgenommen worden, dass eben dieses Wahlrecht aus Artikel 28 EGHGB für mittelbare Pensionsverpflichtungen auch für den Konzernabschluss als gültig betrachtet wird. Wenn man jetzt recht systematisch an den 92 dran gehen würde und sich der Meinung anschließt, dass Unterstützungskassen in aller Regel Zweckgesellschaften sind oder häufig Zweckgesellschaften sind, wäre man automatisch in einer Konsolidierungspflicht. Mit eben entweder der Frage, kann so ein merkwürdiger Effekt auftreten, Unwesentlichkeit, Klammer auf, gilt das wirklich, auch wenn ich einen Überhang habe, Klammer zu, Fragezeichen, wie auch immer, oder eben mit Berufung auf Artikel 28. Mhm. Das sind eigentlich die beiden Wege, wie man sich dann oder wie man dann dazu kommt, Unterstützungskassen nicht zu konsolidieren.
Ja, also im Grunde genommen, wenn ich es mal vereinfacht formulieren darf, ist eigentlich unsere Beobachtung gewesen, während man bisher Unterstützungskassen nicht konsolidiert hat unter Hinweis auf 296 1 Nummer 1, der jetzt präkludiert ist, erfolgt jetzt die Nichtkonsolidierung unter Hinweis auf 296 Absatz 2. Und ich glaube, wir haben das auch mal in einem Beitrag veröffentlicht. Selbst wenn man mal den anderen Fall annimmt, der gar nicht selten vorkommt, dass das Trägerunternehmen die U-Kasse mit finanziellen Mitteln ausstattet, die dann als Darlehen zurückkommen, dann habe ich eben beim Trägerunternehmen wieder das Geld, habe aber eine Verbindlichkeit gegenüber verbundenen Unternehmen und unten habe ich eine Forderung oder Ausleihung gegen verbundene Unternehmen. Und wenn jetzt die U-Kasse als Zweckgesellschaft konsolidiert wird, dann geht zunächst mal im Zuge der Schuldenkonsolidierung, gehen die beiden Posten raus. Und dann müsste ich eigentlich sozusagen das Defizit auf der Passivseite eben durch die Rückstellung erfassen, die Pensionsrückstellung. Selbst wenn dann kein Deckungsvermögen vorliegt, war unsere Aussage, die allein der Umstand, dass ein Passivposten, sagen wir mal, von seinem Titel unterschiedlich ist, nämlich bei Nichtkonsolidierung habe ich Verbindlichkeiten verbundene Unternehmen und bei Konsolidierung hätte ich sozusagen Pensionsrückstellung. Allein dieser Umstand rechtfertigt unseres Erachtens nicht, dass man die Unterstützungskasse zwingend konsolidieren muss. Also das waren für uns so zwei Aspekte, die uns veranlasst haben, oder zumindest diesen Befund etwas erklärlicher machen. Aber man geht eben wohl davon aus, dass eben die Konsolidierung von Unterstützungskassen nicht so wesentliche Auswirkungen auf das Bild, das ich vermittle, hat, dass sie konsolidiert werden müssten. Und bei den anderen Angaben, das, wie gesagt, ist jetzt hier leider nicht im Einzelnen aufgeführt, aber ich glaube, es war bei mehreren Anhangangaben so, dass sie entweder nicht gemacht wurden oder eben unvollständig gemacht wurden. Jetzt mal bei den Geschäften mit nahestehenden Unternehmen und Personen, da gab es sicherlich oft diese Negativaussage, dass es solche Geschäfte nicht gibt. Ansonsten waren die Ausführungen, sagen wir, eher auch allgemein. Also da hatten wir eben konkludiert, ja, vielen Dank, da hatten wir allgemein mal konkludiert, dass hier schon ein gewisser Verbesserungsbedarf für die Unternehmen jetzt für die Abschlüsse 2011 besteht. So, das waren mal so die wesentlichen Ergebnisse, die wir untersucht haben, natürlich auch noch mehr, aber das waren mal so einige, sagen wir, die besonders bemerkenswert für uns waren.
Vielen Dank. Tja, die entscheidende Frage ist, was fangen wir damit an? Oder wie kann man da irgendwelche Bedarfe bereits daraus schließen, wo weiter drüber nachgedacht werden müsste, im diesem Bereich des Bilanzrechts etwas zu tun? Ist das noch zu früh? Ich meine, wir haben jetzt das zweite Jahr, aber bis wir Ergebnisse bekommen, wird ja wieder eine Weile dauern, wie Sie ja auch festgestellt haben.
Schwer zu sagen. Also ich meine, so eine Schlussfolgerung, die wir gezogen haben, ist, der Gesetzgeber hat ein Angebot gemacht, insbesondere mit Blick auf, sagen wir, Rechnungslegungsgrundsätze, die wir aus der internationalen Rechnungslegung kennen. Da hatten wir den Eindruck, dass die eigentlich nicht so angenommen werden. Also vor allem das Thema Aktivierung selbstgeschaffener immaterieller Vermögensgegenstände, Deckungsvermögen ja, aber auch nur sagen wir, bei den klassischen sagen wir, Fällen, wo man zum Beispiel eine Rückdeckungsversicherung hat. Ich meine, da muss man sagen, der Gesetzgeber wollte den Unternehmen zumindest ein Angebot eröffnen, aber es wird eben nicht in Anspruch genommen. Aber es hat wahrscheinlich auch Gründe, warum man es nicht in Anspruch nimmt. Für die Unternehmen, das war so eine Schlussfolgerung für uns, die wir untersucht haben, die nicht kapitalmarktorientierten, ist einfach der Aufwand, der mit dieser Rechnungslegung verbunden wäre, im Vergleich zu dem Nutzen, den sie erreichen, nämlich Informationsvermittlung, eben nicht ausgewogen. Und das war jetzt auch für mich persönlich mal so eine Beobachtung. Man muss eben schon sehen, dass die kapitalmarktorientierten Gesellschaften und die nicht kapitalmarktorientierten Gesellschaften so eine ganz grundlegend unterschiedliche Ausrichtung haben. Ich persönlich denke in der Tat, die kapitalmarktorientierten nutzen auch die Finanzberichterstattung, um sich zu präsentieren. Während die nicht kapitalmarktorientierten eben bemüht sind, eher auszuloten, was ist das Minimum dessen, was ich angeben muss, und sich auch auf das beschränken. Und wie gesagt, das mag durchaus auch legitim sein. Aber deshalb ist es eben auch schwieriger in diesem Feld, sagen wir, Informationen zu erheben. Weil es ist natürlich dann auch noch zudem so, dass natürlich die Aussagen manchmal relativ allgemein sind. Und das, was man eigentlich wissen will, das steht jedenfalls nicht im veröffentlichten Abschluss.
Also zu 248.2 würde ich das gern ein bisschen relativieren. Das soll aber bitte nicht als Plädoyer für 248.2 verstanden werden. Zum einen glaube ich, dass es im Moment noch relativ früh ist, eine Idee davon zu bekommen, wie Unternehmen damit umgehen, weil das zum einen unter Umständen nicht unerhebliche Umstellungsarbeiten auch intern bedarf. Wenn ich das machen will, brauche ich ein entsprechendes Projektcontrolling und so weiter und so fort. Ich meine auch, mich zu erinnern, dass 248.2 nur für quasi dann startende Projekte überhaupt in Anspruch genommen werden kann. Das heißt, das braucht auch einen gewissen Vorlauf. Und von der anderen Seite gewendet ist es ja auch nicht so, dass alle IFRS-Anwender mit großer Euphorie und Freude nun nach IAS 38 die Entwicklungskosten aktivieren, sondern da gibt es auch durchaus sehr unterschiedliche Branchenpolitiken, kann man fast sagen. Also in der chemischen Industrie sehen wir so gut wie gar keine aktivierten Entwicklungskosten. Bei den Automobilbauern pendelt das so irgendwo zwischen 20% und 30%. Also durchaus eine unterschiedliche Policy. Man verbindet ja mit dieser Aktivierung von Intangibles gemeinhin die Erhöhung der Eigenkapitalquote. Wenn ich das aber bei Kreditvergabegesprächen ins Spiel bringen will, dann ist die Freude nur von sehr kurzer Dauer, weil das ja regelmäßig eben sofort wieder rausgekürzt wird. Na, insofern sind das eine ganze Reihe von Argumenten, die da von links und rechts kommen. Aber wie gesagt, mir scheint jetzt die Momentaufnahme im Moment noch ein bisschen zu kurz zu sein.
Nein, die Frage der Bewertungseinheiten, würde ich sagen, ist im Zweifel ja nicht so sehr auf die Publizität zu lenken, sondern eher vielleicht auf den Aufwand, den das verursachen würde. Denn das ist aus meiner Sicht ja schon, wäre ja schon eine, sagen wir mal, Vereinfachung oder eine hilfreiche Maßnahme im Abschluss, wenn ich stark mit anderen Währungen zu tun habe oder so etwas, was ja durchaus auch im Mittelstand eine gravierende Rolle spielt. Aber es muss halt eingerichtet werden. Vielleicht auch hier ein Argument der noch geringen Nutzung, weil es einfach noch nicht eingeführt ist und noch schwierig umzusetzen. Mhm. Könnte ich mir vorstellen.
Also ich kann das jetzt natürlich nicht empirisch stützen, ne, aber meine Erfahrungen belegen eigentlich genau diese Ergebnisse der Studie. Also auch in unserem Mandantenkreis ist das genau das Bild, was wir sehen. Und da glaube ich auch nicht, dass jetzt über den Zeitfaktor hinweg zum Beispiel das Thema Entwicklungskosten sich ändern wird. Das bleibt ein Wahlrecht, das keiner in Anspruch nimmt.
Erstmal dürfte ja die Forschung und Entwicklung ohnehin nicht flächendeckend gemacht werden. Es gibt ja wohl viele Unternehmen, die in dem Sektor überhaupt nichts machen. Und ich habe das immer so in Erinnerung, dass Herr Ernst erzählt hat, dass er Besuch von Unternehmen bekommen haben, die darum gebeten haben. Und er hat nie offengelegt, wer es war oder wie viele es waren. Es könnten Softwareentwickler gewesen sein, es könnten Biotech-Buden gewesen sein. Und nach meinem Verständnis war es wahrscheinlich mehr als eine Handvoll, aber es war nicht unbedingt eine überwältigende Mehrheit. Und Herr Ernst war nicht unbedingt derjenige, der sich unbedingt so international profilieren wollte.
Also eine Frage, die uns interessiert hätte, aber die wir dann eben gar nicht untersuchen konnten, ist die, wie zum Beispiel kapitalmarktorientierte Gesellschaften mit dieser Frage umgehen. Also ich meine, wie du zu Recht sagst, selbst bei Automobilzulieferern, ist es ja so, dass die Quoten ganz unterschiedlich sind. Also ich denke nur mal an zwei große Automobilkonzerne, wo die Bandbreite mal so zwischen 10% und 40% war, der aktivierten Entwicklungskosten. Aber es wäre eben mal interessant gewesen, wenn ich nach IFRS aktiviere, wie mache ich es dann im Einzelabschluss?
Dazu hat ein Mitglied des DSR aus der naheliegenden Branche immer wieder gesagt, dass man dort die Aufwandsvariante nimmt, weil die Aktivierungsvariante ja unterschiedlich ist und es einfacher ist, einmal Aufwand und einmal aktivieren, als zweimal unterschiedlich zu aktivieren. Mhm. Nicht zuletzt wegen der Anhangangaben.
Ja.
Und oder ein befreiender Einzelabschluss würde da vielleicht anders aussehen.
Ja, das ist richtig.
Also ein Bereich, der aus der Praxis, denke ich, auch viele Fragen aufwirft, ist alles, was sich um die latenten Steuern bei Personengesellschaften rankt. Also das ist, ich denke, einer der Gründe, dass man da nicht viel zu in Abschlüssen findet, ist, dass man sich da einfach gar nicht mit auseinandersetzt, weil das Know-how, ich sage jetzt mal ganz überspitzt, sowohl was die Ersteller angeht, als auch was die Prüfer angeht, in weiten Bereichen des Mittelstandes, die subtile Berechnung latenter Steuern gar nicht nachvollziehen kann. In diesem Zusammenhang erinnere ich mich immer an eine veröffentlichte Position von Herrn Ernst, die er mal in Ulm vorgetragen hat, dass er nicht einsehen könnte, warum sich der deutsche Mittelstand wochenlang mit der Berechnung von Steuererstattungsansprüchen beschäftigen sollte. Warum es dann schlussendlich doch ins Billmock gekommen ist, entschließt sich meiner Kenntnis. Auch davon war er mindestens in weiten Teilen der Entstehungsphase selbst nicht wirklich überzeugt, aber ich denke, das ist eine echte Baustelle. Und bei Personengesellschaften noch mal mehr als bei Kapitalgesellschaften.
Da kommen wir ja morgen dran vorbei, wenn wir einmal durch die IDW-Verlautbarung gehen.
So, weil Sie jetzt gerade den Punkt ansprechen, das war auch meine Überlegung, die ich hatte, vielleicht für die Tätigkeit von uns, ob man sich mal mit Fragen der Konzernrechnungslegung, speziell bei Personenhandelsgesellschaften, mal beschäftigen könnte, weil das ist ja schon ein Großteil der Wirklichkeit. Und wo man in der Tat sieht, ich glaube auch in der universitären Ausbildung werden Personenhandelsgesellschaften eben nicht so in den Mittelpunkt gerückt. Und sie haben viele Fragen, die in der Tat sehr komplex sind. Das gilt in der Tat auch für die latenten Steuern.
Also die Frage stand ja im Raum, was können wir daraus lernen? Zwei Zielrichtungen, zum einen Richtung Gesetzgeber, zum anderen in Richtung unserer eigenen Arbeit. In Bezug auf den Gesetzgeber müssen wir vielleicht die Ergebnisse der Studie auch ein Stück weit im Hinterkopf haben, wenn wir morgen über die EG-Richtlinie diskutieren. Denn bisher haben wir ja als so implizite Zielvorstellung immer das Billmock ein bisschen im Hinterkopf und eventuell müssen wir diese Zielrichtung vor dem Hintergrund dieser Studie an der einen oder anderen Stelle ein klein wenig relativieren. Wäre es eben schön, wenn wir das bei den Details, wenn wir da dran vorbeikommen, nochmal kurz uns ansehen. In Bezug auf unsere eigene Arbeit wäre die Frage, ob jetzt an den einzelnen Standards noch was zu tun wäre. Also beispielsweise jetzt diese Saldierungsfrage oder bestimmte Details im Bereich der latenten Steuern, jetzt nicht für Personengesellschaften, sondern in dem Standard, der dazu in der Welt ist, ob es Sinn macht, dort noch an der einen oder anderen Stelle nachzubessern. Und das nur als Beispiel.
Wobei ein Durchlauf durch die Standards nach dem Billmock ja bereits gemacht worden ist. Und wir haben ja von Herrn Kleinmanns ja auch eine Ausarbeitung für morgen, was die Bestandsaufnahme der Standards anbelangt. Da kommen wir also auch nochmal dran vorbei an dem Thema.
Herr Kleinmanns hätte aber im Zweifel auch das Recht, am Tisch Platz zu nehmen und einzugreifen.
Da wäre die Frage, wenn ich so recht raushöre, so ein bisschen abwarten. Also so drängende Probleme, die wirklich jetzt aus den Erfahrungen Billmock und dem, was man vielleicht noch so mitbekommen hat im zweiten Jahr, wo ja vielleicht die Einführungsphase ja auch etwas gesetzt sich hat, da höre ich jetzt so nichts raus, was sich ergeben hat, wo dringend Bedarf ist, etwas zu tun. Ne?
Also das würde ich auch so sehen. Ich würde auch dem Kollegen Kirsch zustimmen, dass man in der Tat noch etwas zuwarten muss, auch mal andere Ergebnisse von Studien. Ich meine, der Punkt war ja der, als wir das gemacht haben, war es so, dass man gesehen hat, dass punktuell Untersuchungen gemacht wurden zu ausgewählten Fragen. Da war unser Ansatz, mal etwas mehr umfassend an die Abschlüsse heranzutreten und vor allem eben nicht kapitalmarktorientiert, wo man in der Tat sagen muss, dass eben schon das Informationsangebot, teilweise auch die Informationsqualität, eine andere ist als bei kapitalmarktorientierten Gesellschaften. Ich glaube, wenn ich auch einen Nutzen der Studie sehe, dann war es zumindest auch das für Aufsteller und Prüfer, dass man gerade bei den Anhangangaben, zumindest jetzt für die derzeit aufzustellenden und zu prüfenden Abschlüsse, dass man da etwas nachbessern muss, weil da gab es in der Tat Defizite. Aber ich glaube, es wäre jetzt auch vielleicht verfrüht, aus solchen Aussagen, zumal wir, wie gesagt, das muss man immer konzidieren bei der Studie, eben auch am 1.9., sagen wir mal 2010, einen Cut machen mussten, deshalb viele der Unternehmen, die dann hinterher noch veröffentlicht haben, gar nicht berücksichtigen konnten. Dass man da, glaube ich, jetzt nicht voreilige Schlüsse ziehen sollte. Es waren für uns interessante eben Überlegungen und wir hätten eben die Informationen nicht gehabt, wenn wir zugewartet hätten, bis alle Abschlüsse da sind. Weil dann wären wir eben im März oder April mit den Ergebnissen rausgekommen, aber dann wäre eben ein Ziel nicht erreicht worden.
Ich habe mal eine wahrscheinlich merkwürdig anmutende Frage. Sie haben vorhin was von 4.000 Konzernabschlüssen gesprochen. Küting hat ja auch mit irgendeinem Assistenten zusammen eine Verlautbarung gemacht, wo auch eine Größenordnung, ich glaube etwas abweichend, aber nicht drastisch abweichend drin vorkam. Wir haben uns früher mehrfach darüber unterhalten, wie viele HGB-Konzernabschlüsse es denn in Deutschland gibt. Haben wir da jetzt eine Vorstellung zu? Ich komme deshalb darauf, weil irgendwer mal sehr lästerlich eine sehr kleine Zahl genannt hat und es ist vielleicht nicht immer das allerspannendste Argument, komme ich selbst darauf zurück, was ich vorhin gesagt habe, wegen der Forschungsaktivitäten, selbst wenn es nur wenige Unternehmen sind, die es aber dringend brauchen, Minderheitenschutz gibt es bei uns auch. Aber wenn wir hier Standards machen, ist es manchmal ja auch hilfreich zu wissen, ob man die für 5 oder 10 oder 100 oder 1000 oder 5000 oder 10.000 oder 50.000 Unternehmen macht.
In dem Zusammenhang will ich vielleicht nochmal anmerken, ich hatte mich seinerzeit auch mal mit dem Herrn Küting ausgetauscht. Er hat uns dann darauf aufmerksam gemacht, dass er mal beim elektronischen Bundesanzeiger nachgefragt hatte und gesagt hat, dass so jährlich 3.500 bis 4.000 Konzernabschlüsse veröffentlicht werden. Und inzwischen muss man ja sagen, vor dem Hintergrund EHUG ist ja die Offenlegungsquote doch, sagen wir mal, sehr respektabel. Ich fand persönlich diese Zahl vergleichsweise eigentlich noch niedrig. Denn wenn man ja überlegt, es gibt so 950 kapitalmarktorientierte Gesellschaften. Aber wie gesagt, so viele Abschlüsse sind zumindest wohl im Bundesanzeiger verfügbar. Also ich fand es auch klein. Ich habe mal überlegt, woher kommt das vielleicht? Sicherlich Befreiungsvorschriften kleiner Konzerne. Aber ich hätte jetzt ehrlich gesagt auch mit mehr eigentlich gerechnet.
Also wir haben das auch mit verschiedenen Kollegen diskutiert. Also wir sind zu keinem wirklich, wirklich validen Ergebnis gekommen. Also es gibt da Zahlen, die bis 200.000 hochgehen, was ich schon dann relativ viel finde. Aber es ist auf jeden Fall eine signifikante Größe.
Ich muss sagen, das Problem, was wir ja auch hatten, war, bei den Kapitalmarktorientierten ist es vergleichsweise einfach. Dann nimmt man sich einen Index und dann ist es definiert. Die Frage war, wie komme ich denn an die Grundgesamtheit? Wie weiß ich denn überhaupt, welche Unternehmen einen Konzernabschluss aufstellen? Der Herr Küting hat das wohl so retrograd im Grunde genommen gemacht. Und wir haben uns eigentlich dem angeschlossen. Insofern sind es gar nicht zwei unterschiedliche Ansätze, sondern wir haben dann den Ansatz von dem Herrn Küting eigentlich bemüht. Der hat uns dann auch, sagen wir mal, die von ihm aus den 3.500 bis 4.000 gezogene Stichprobe von 2.000 Unternehmen haben wir verwendet. Und aus diesen 2.000 haben wir dann wiederum Stichproben gezogen.
Tja, dann schließe ich mal daraus, oder Herr Roth, Entschuldigung.
Wenn ich sage, es sind prüfungspflichtige Konzernabschlüsse, das müsste doch aus dem Berufsstand in Erfahrung zu bringen sein.
Herr Roth, damit der Ursa noch ein bisschen nachdenken kann. Das Problem fängt ja schon bei der Aufstellungspflicht an. Es müsste eigentlich sichergestellt sein, dass alle Unternehmensverbünde, die aufstellungspflichtig sind, auch tatsächlich aufstellen. Das ist ja zum Teil, oder das hat sich noch nicht so ganz in den Verästelungen durchgesetzt. Das sind zum Teil sehr kleine Unternehmensverbindungen. Okay, da hat man dann die Befragungsvorschriften, aber zum Teil will man noch nicht so richtig. Zum Teil sind ja auch Unternehmensverbindungen ganz bewusst nicht sehr durchsichtig konstruiert, wo auch bei genauerem Hinsehen nicht ganz klar ist, ob eine Aufstellungspflicht besteht und wenn ja, für welchen Bereich. Also die Welt ist da relativ bunt, aber alles, was aufstellungspflichtig ist, ist auch prüfungspflichtig. Insofern haben wir da nicht die Differenzierung. Und da bin ich jetzt mal sehr gespannt.
Also ich muss sagen, ich bin dir sehr dankbar, dass du mir diese Denkmöglichkeiten, diese Denkpause ermöglicht hast. Aber mir fällt zumindest ein, gerade weil du von 200.000 Konzernen sprichst. Ich meine, wenn man ja mal überlegt, jede GmbH ein Co-KG, also die selbst gar keine Beteiligungsunternehmen hat, die wird ja teilweise schon als Konzern betrachtet, bei der, sagen wir mal, regelmäßig die Komplementärin Mutter der KG sein soll. Und die stellen eben alle keinen Konzernabschluss auf, weil sie isoliert betrachtet eben klein sind. Das andere ist natürlich auch das Thema Befreiung, Tannenbaumprinzip. Also insofern kann es schon sein, dass es viele Konzerne gibt, aber solche, die aufstellungspflichtig sind und eben nicht das Privileg haben, befreit werden zu können, das sind dann wohl doch vergleichsweise weniger, also 3.500 bis 4.000, wobei ich auch annehme, dass natürlich solche Daten des elektronischen Bundesanzeigers auch nicht perfekt sind, denn die können ja gleichermaßen teilweise nicht genau identifizieren, welche Konzerne existieren. Ich glaube, bei denen ist es ja so, dass die relativ genau wissen, welche Einzelgesellschaften es gibt. Und da können die, glaube ich, die Vollständigkeit relativ gut überprüfen. Aber die Frage mit den Konzernabschlüssen, die ist viel schwieriger.
Also ich denke auch, dass da noch eine ganz erhebliche Dunkelziffer gibt, wo natürlich dann erstens mal die Aufstellungspflicht nicht beachtet wird und das ja dann auch nicht irgendwie enforced werden kann. Und insoweit der Bundesanzeiger gar keine Möglichkeiten hat oder auch sich damit noch nicht beschäftigt hat, Aufstellungspflichten zu überprüfen. Also jetzt auf Basis von Beteiligungslisten oder sonstigen Dingen. Also insofern, glaube ich, ist da schon noch ein erhebliches Spektrum, was einfach nicht greifbar ist.
Ja, wenn es dann noch so Autoren gibt, die Beiträge schreiben, dass Stiftungen nicht konzernrechnungslegungspflichtig sind und damit die Zahl der, sagen wir, rechnungslegungspflichtigen Konzerne noch reduzieren. Aber da hat ja zumindest die Frau Scholz Vollrat, sagen wir mal, zumindest signalisiert, dass es da noch andere gibt, die das ähnlich sehen.
Gut, dann versuche ich nochmal ein Fazit. Ich schließe aber daraus, dass wir im Moment keinen großen Bedarf sehen, das zu machen. Dann macht es wahrscheinlich auch wenig Sinn, jetzt weitere Studien zu bemühen. Wir können uns das Thema vielleicht mal auf die Wiedervorlage in ein, zwei Jahren nehmen. Vielleicht kommt dann etwas hoch. Ein Thema, was vielleicht dann doch, aber das wäre das Thema Steuern, kommen wir morgen immer drauf, wie gehen wir mit Steuern insgesamt um oder Steuerbilanzen in dem Zusammenhang und dieser ganzen Ecke Handelsbilanz, Steuerbilanz, denn das scheint mir doch immer wieder mal ein erwähnenswerter Aspekt zu sein. Ne? Gut, dann wären wir doch noch einigermaßen im Zeitplan hier mit dem heutigen Terminplan zu Ende gekommen. Einen schönen Dank für den ersten Tag und bis morgen 9 Uhr.